Ich freue mich so sehr, jetzt einen meiner besten Freunde und Vorbilder vorzustellen. Ich will euch nicht viel von mir erzählen, die meisten kennen mich. Ich habe früh angefangen zu predigen, weil Leute gesagt haben, Andreas, du kannst gut reden. Und dann kam Carrie in mein Leben und der hat mir gesagt, Andreas, reden ist nicht alles. Und das war für mich schon fast traurig. Ich dachte, das wäre schon gut. Und ich habe von Carrie gelernt, was es bedeutet, das Wort Gottes ja so zu lesen, mit so einem Respekt, dass wir wissen, es ist 100% wahr. Es ist ein direktes Wort von Gott an uns. Und wenn wir das befolgen, das macht uns weise, das verändert unser Leben. Es hat eine unvorstellbare Kraft. Und ich erinnere mich, dass ich umdenken musste, wenn ich dieses Buch in die Hand nahm, habe ich gelernt, ich darf nicht nur reden, ich muss das so, wie das da steht, glauben. Ich muss es so annehmen und muss mich unter das Wort Gottes stellen. Ich will euch Carrie vorstellen. Ich kenne auch keinen in meinem Freundeskreis, der so viel die Bibel liest wie er. Ich bin beschämt. Ich werde euch nicht sagen, wie viele Kapitel er am Tag liest. Ihr werdet alle nachher traurig sein. Aber ich will euch heute ermutigen. Carrie, kommst du nach vorne mit deiner Frau Lois? Ja. Carrie ist viel weiser als ich und nur 2 Jahre älter. Wie geht das?
Keine Ahnung.
Echt? Ja. Und du hast eine noch weisere Frau. Stimmt das?
So ist es.
Lois, vielleicht sagst du kurz etwas zu deiner Familie. Wir haben sogar geschafft, ein Bild hinten anzuschlagen. Aha. Kann man das sehen, ja? Also, Lois hat mehr als 3 Kinder, sehe ich gerade.
Der Herr hat uns beschenkt mit 14 Kindern, 7 Jungs, 7 Mädchen. Der Jüngste ist fast 5 und die Älteste ist 25.
Ja. Lois, du bist ein Kind von Missionaren und kommst aus dem Busch, ne? Genau. Stimmt's?
Ich bin tief im Dschungel in Brasilien aufgewachsen.
Genau. Ja, deine Eltern waren schon Missionare. Und ihr habt euch wann kennengelernt? Vor 20 Jahren, ja?
Genau.
Stimmt das, ja?
Ja.
Wunderbar.
Bisschen, ja.
Ja, Lois, ich werde den Carrie jetzt einige Fragen stellen. Danke, dass du vorne warst. Carrie, ich habe ein paar Fragen hier aufgeschrieben, aber vielleicht sagst du ganz kurz was noch zu deiner Familie und dann will ich einige Fragen stellen zur Familie und zur Gemeinde, in der du bist.
Gut, ich bin so dankbar für unsere Familie. Der Herr hat uns echt gesegnet, wie ihr seht. 7 Jungs und 7 Mädels und das war echt wir sehen das als ein Geschenk. Und die Gesellschaft heute sieht das als ein Fluch sehen, aber das für uns ist ein großes Geschenk. Und mittlerweile hat unsere älteste Kinder, sie sind wirklich zu einige meiner besten Freunde und meine Mädels und meine Jungs und ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
Wunderbar. Ich habe Carrie letztes Jahr mit meiner Familie besucht und ich war tief beeindruckt von der Familie. Ihr seid uns auch ein Vorbild geworden.
Danke.
Carrie, weil du etwas Ahnung von Familie hast, ich habe mir hier einige Fragen aufgeschrieben. Wir wollen kurz jetzt noch 12 Minuten über ein paar Fragen sprechen und dann hast du die Möglichkeit, eine Predigt zu halten. Vielleicht kannst du uns sagen, was ist die größte Freude in deiner Familie?
Ich würde echt sagen, dass wirklich dem Herrn als Familie nachzufolgen. Also ich bin 21 Jahre ungläubig aufgewachsen. Und als ich zum Glauben gekommen bin, als ich 21 Jahre alt war, habe ich viel von der Welt erlebt, miterlebt. Ich habe nur, meine Eltern sind geschieden, als ich 9 Jahre alt war. So bin ich aufgewachsen. Alles, wie das war, normal in die amerikanisches Leben. Und dann auf einmal habe ich die erste echte Christin kennengelernt. Und ich habe Familien gesehen, wie ich noch nie gesehen habe. Und nach meiner eigenen Erfahrung wollte ich haben, was sie hatten. Und habe ich wirklich dafür gebetet. Ich habe lange Zeit für meine Frau gebetet. Ich musste 7 Jahre warten, bis der Herr mir eine Frau geschenkt hat. Und wie der Herr uns zusammengebracht hat, das ist eine ganz andere Geschichte. Es wurde zu lang. Ich glaube, meine ganze Frau in erster Stelle ist meine Frau meine große Freude. Sie ist meine beste Freundin, ohne Frage. Und dann mittlerweile sind unsere älteren Kinder auch zu unserem wirklich tiefen, engen Freundenkreis zählen. Und ich bin dafür sehr, sehr dankbar.
Carrie, jetzt hast du über Familie gesprochen, aber Gemeinde ist ja auch irgendwie deine Familie. Was ist die größte Freude in deiner Gemeinde?
Die größte Freude in meiner Gemeinde, in unserer Gemeinde, dass der Herr im Zentrum steht. Einfach, dass er das macht. Er gehört alles Lob, Preis und Ehre. Und dass er uns einfach unser Lob und Preis annimmt und akzeptiert, das ist eine große Freude. Und wir haben eine Gemeinde vor, was war das? Ich bin in 2009 zurückgekommen aus Deutschland. Wir haben eine Gemeinde gegründet im Juli dieses Jahres und dann so fast 10 Jahre alt. Und wir sind 300 Menschen ungefähr und der Herr einfach, er hat uns gesegnet. Und ich sehe, wie er euch auch segnet. Und super, super. Große Freude.
Du kannst hier in Deutschland Segen sehen bei uns, ja?
Ah, meine Güte. Okay.
Gut.
Ich freue mich für euch, echt.
Schön, ja. Carrie, noch eine Frage vielleicht. Was sind die Dinge, die dich traurig machen, wenn du an deine Familie denkst?
An meine Familie? Ja, wenn ein Kind offensichtlich nicht dem Herrn folgt. Und ich glaube, dass der Herr souverän ist über die ganze Evangelium und wer ihm nachfolgt. Und wir haben natürlich auch eine Entscheidung. Wir müssen das auch entscheiden und ihm nachzufolgen. Aber wenn ein Kind einfach für kurz oder länger Zeit von dem Herrn einfach weggeht, das macht mich am traurigsten.
Ja, das muss ich sagen, war für mich das, wo ich am meisten Angst vor hatte.
Ja, auf jeden Fall.
Als der Herr mich hier in die Gemeindegründungsarbeit gestellt hat, da habe ich nicht nur einmal geweint, sage ich Gott, Gemeindegründung ist so hart.
Ist es auch.
Aber ich bitte bewahre davor, dass eines meiner Kinder nicht mit dir geht.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist eine Bitte von uns ständig. Wir beten jeden Abend für unsere Kinder. Wir haben auch dieses letztes Jahr wirklich angefangen, am Montags für unsere Jungs zu fasten und auch am Dienstag dann auch für unsere Mädels zu fasten.
Oh, ja, kann man nicht einen Tag dazwischen lassen zum Essen, aber gut, okay. Was macht dich in der Gemeinde traurig?
Ja, wenn die Leute dem Herrn nicht folgen und keine Ernsthaftigkeit zeigt. Und in Amerika ist es ein bisschen anders. Die Dinge wachsen ziemlich schnell, aber die sind so tief, normalerweise. Und ich glaube, dass der Herr ihm wirklich gefällt, wenn wir in die Tiefe gehen, nicht oberflächlich bleiben.
Ja.
Und so.
Ja. Ja, wir haben die gleiche Sorge.
Ja.
Wir geben uns Mühe, dass unsere Geschwister den Herrn kennenlernen. Durch die TIC-Kurse, die du gut kennst.
Genau.
Übrigens,
ja.
Carrie hat sie auch unterrichtet.
Auf jeden Fall. Ja.
Sind die gut?
Die sind gut.
Okay, gut. Habt ihr jetzt gehört, weil sonst glaubt ihr mir ja nicht. Gut. Carrie, vielleicht kannst du noch sagen, wie bist du gläubig geworden? Du bist ja in einem nicht-christlichen Elternhaus, was ja auch kaputt gegangen ist, groß geworden.
Meine Eltern meine Mutter war katholisch aufgewachsen und ich habe ein bisschen von der Mutti gelernt. Mein Papa, ich kann mich überhaupt nicht, dass er einmal das Wort Gott erwähnt hat. Und nicht einmal. Und so bin ich aufgewachsen. Aber die ganzen Amerikaner sagen, ja, ich bin Christ, einfach von Kultur her. Und so, ich habe mich auch einfach als Chris genannt oder gekennzeichnet. Und habe ich auf die erste Tage auf meiner Universität hat jemand mich einfach eine Einladung gegeben, in einen Hauskreis zu kommen. Und dann für eineinhalb Jahre bin ich dabei. Ich war ganz skeptisch. Ich habe über die Evolution geglaubt. Das wurde uns einfach beigebracht in der Schule. Und hat der Herr mir auf einmal einfach die Augen geöffnet nach eineinhalb Jahren. Wirklich gerungen und gekämpft. Und aber der Herr hat meine Augen geöffnet, meine Ohren. Und auf einmal, was wirklich sehr schwer zu verstehen war, war es lebendig. Und dann war ich tief, tief bewegt wegen meiner eigenen Sündhaftigkeit. Ich könnte dem Herrn nur anflehen, Herr, sei gnädig mir diese große Sünde gegenüber. Und der Herr hat mich einfach seitdem mein Lieblingsvers, mein Lebensvers, ihr kennt das wahrscheinlich sehr gut, das ist 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja.
Carrie, hier sitzen einige, die kennen Jesus noch nicht. Die sind so, wie du warst.
Ja.
Kannst du mit einfachen Worten erklären, wie kann man sich bekehren? Mit ganz einfachen Worten.
Mit meinen Deutsch ist es nur einfache Worte. Ich würde sagen, einfach jemand muss zuerst erkennen, wer Gott ist. Und wir sind nicht Gott. Wir selbst sind nicht Gott. Und wir müssen verstehen, dass Gott heilig ist. Und dass der Mensch, alle von uns, wir sind tiefe Sünde. Wir sind grundsätzlich Sündhaftigkeit. Und Gottes Maßstab ist Perfektion. Man muss perfekt sein, in den Himmel zu kommen. Aber wie geht es denn, wenn der Mensch so sündhaftig ist? Und deshalb musste Jesus Christus in diese Welt kommen. Und er ist für uns gestorben. Er hat unsere Schuld, unsere ganze Sünde auf ihn genommen und dafür unsere Schuld bezahlt auf dem Kreuz. Und dann, nicht nur das, er hat uns nicht einfach da bloßgelassen, aber er hat auch seine Gerechtigkeit uns zugeschrieben, auf unser Konto gelegt. Und jetzt sieht der Herr mich einfach als ob ich die Gerechtigkeit von Jesus Christus habe. Und meine Schuld ist ganz getilgt, fertig.
100% getilgt?
100%. Ja. Sonst würde ich nie in den Himmel hineinkommen. Und man muss das einfach glauben und man muss auch Buße tun.
Ja, was ist Buße?
Ich erkläre euch das gleich. Genau.
Aber kannst du, was du gesagt hast, auch mit der Bibel beweisen? Oder sagst du das nur, dass die Schuld 100% vergeben ist?
Was meinst du?
Ja, du hast als Lehrer immer gesagt, ihr müsst immer schauen, was sagt Gottes Wort. Gut. Jetzt hast du gesagt,
okay, jetzt 100%.
Wo steht das?
Ich kann dich viele Stellen zeigen. 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und ich habe viele Leute, sie behaupten, ich bin kein Sünder. Gott sagt, du bist eine Lügner. Denn in Vers 9 steht da, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von nicht nur einem Teil, aber steht da, was ist das Wort, Andreas?
Alle. Von aller unterstrichen Ungerechtigkeit.
Ungerechtigkeit, genau.
Ja. 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 Ja, vielen Dank, Carrie. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wir haben noch 2 Minuten. Dann kannst du predigen. Aber vielleicht doch noch eine Frage. Wie wichtig, wenn einer sich bekehrt hat, ist Gemeinde für einen Christ?
Gemeinde, einfach, wenn jemand behauptet, Christ zu sein und Gottes Gemeinde nicht liebt, dann würde ich seine Glauben in Frage stellen. Weil ein echter Christ liebt, was Jesus Christus liebt. Und er hat sein ganzes Leben einfach hingegeben für seine Gemeinde. Und ich würde sagen, Viele Leute, sie behaupten, gläubig zu sein, aber gehen nirgendwo in der Gemeinde. Und nur eine Stelle nach Hebräer 10, Vers 24 und 25 steht hier. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und diesen Tag vor 2000 Jahren ist noch nie so nah als heute. Das heißt, das bezieht sich mehr und mehr jeden Tag auf uns.
Vielen Dank, Carrie. Ich hätte noch so viele Fragen für dich, aber wir wollen jetzt dir die Zeit geben zu predigen.
Danke.
Ja?
Ich freue mich, hier zu sein, echt. Bitte Verständnis haben, ich habe nicht fast vor 10 Jahren Deutsch gesprochen. Ich lese immer noch meine Bibel auf Deutsch im Alten Testament. Aber ich hoffe, dass ihr mich gut verstehen könnt. Ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, mit euch hier zu sein. Meine Frau natürlich auch, freut sich sehr. Wir bringen Grüße von unserer Gemeinde und auch von unserer Familie. Meine Kinder, sie lieben Deutschland und ja, es ist eine große Freude, hier zu sein, echt. Gut, ich bin gerade von Berlin gekommen, wo wir eine Kindererziehungsseminar gemacht hatten. Und es hat mich wirklich große Freude. Ich liebe diese Themen, Kinder, Familie, Kindererziehung. Und vielleicht eines Tages können wir zurückkommen und so etwas machen. Es hat uns wirklich eine große Freude gemacht. Anfänge sind bedeutsam. Ein Prediger zum Beispiel versucht am Anfang seiner Predigt die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer zu gewinnen. Und er will ihnen eine Vorschau dessen geben, was in der Predigt auf sie zukommt. Und er versucht mit Herzen dazu anzuregen, zuhören zu wollen. Und Johannes der Täufer, Jesus und der Apostel Petrus waren alle Prediger. Und es ist bemerkenswert, dass alle drei ihren Predigtdienst gleich begannen, nämlich mit denselben nicht Betonungen, nicht Predigtgliederungen, sondern mit den exakten denselben Worten. Und hört auf die allerersten uns überlieferten Worten Johannes des Täufers, als er seinen öffentlichen Dienst begann. Schlag mal bitte auf mit mir. Matthäus Kapitel 3, Vers 2. Was steht da? Johannes sagte: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Nun spring nach vorne bis Kapitel 4, Vers 17, vielleicht noch eine Seite. Und schaut auf die allerersten überlieferten Worte Jesu öffentlichen Dienstes, was Jesus gesagt hat. Matthäus 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Und noch eine Stelle, bitte, Apostelgeschichte Kapitel 2, schlag die auf. Und man sieht die Anfangsworte der ersten überlieferten Predigt des Petrus. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 37. Und als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, was steht da? Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und nicht nur Johannes, nicht nur Jesus und Petrus verkündeten Buße, nein, auch die anderen Aposteln predigten ebenso. Man könnte auch aufschreiben, Apostelgeschichte 3, Vers 19, wer Notizen macht, Kapitel 5, Vers 31, Kapitel 8, Vers 22, 11, Vers 18, 17, Vers 30, 20, Vers 21, in Kapitel 26, Vers 20. Brüder und Schwestern, der Ruf zu Buße ist so wichtig, dass Johannes der Täufer, die Apostel und selbst unseren Herrn Jesus Christi alle ihre Predigten damit begannen. Und darum ist es absolut entscheidend, dass wir begreifen, was Buße ist und was Buße nicht ist. Jemand hat gesagt Folgendes: Hinausgezögerter Gehorsam ist ungehorsam. Und wir müssen mit unserer Antwort auf Gottes offenbarten Willen für uns Christen ebenso eilen, wie wir Sünder zu ihren Antwort auf das Evangelium drängen. Und meine Frau sagte mir, dass das sei das überführendste Zitat, das sie seit langem gelesen hat. Und wir flehen Sünder an, als Reaktion auf das Evangelium Buße zu tun, doch tun wir mit gleichem Eifer selbst Buße, wenn Gott uns Sünde in unser Leben offenbart? Und aus diesem Grund bin ich überzeugt, wir müssen das Thema Buße genau unter die Lupe nehmen, weil echtes biblische Buße häufig das fehlende Bindeglied für tatsächliches Wachstum und Sieg im Leben des Gläubigen ist. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und vielleicht sitzt du hier heute Morgen, du bist entmutigt, weil du immer wieder in dieselbe gewohnheitsmäßige Sünde fällst. Du fühlst dich besiegt und vielleicht auch beschämt. Und vielleicht bist du von Sünde in deinem Leben überführt worden, von der du umkehren musst. Und vielleicht hast du im Zorn erzogen und hast deine Kinder verbittert. Vielleicht hast du zu viel weltliche Einfluss in deinem Zuhause geduldet und erlebst nun die verheerende Wirkung auf deine Kinder. Und vielleicht hast du einfach deine Pflicht in der Leitung in Jüngerschaft vernachlässigt und du weißt nicht, wo und wie du beginnen sollst. Ein erfahrener Seelsorger hat einmal gesagt, wenn du stagnierst und keinen Fortschritt mehr machst, geh zurück und überdenke noch einmal deine Buße. Ich finde das einen sehr guten Rat. Ihr Lieben, dasselbe sage ich dir in deinem Kampf gegen die Sünde. Jede Art von Sünde ist egal was. Wir gehen viel zu schnell von den anfänglichen Tränen über die Sünde hin zum Einübung von Gerechtigkeit, was eigentlich am Schluss kommt. Und dabei überspringen wir die entscheidenden Bereich der Buße dazwischen. Die Echtheit unserer Buße ist der wirkliche Schlüssel, nicht nur für unsere Errettung, sondern auch für unsere fortdauernden Heiligung. Und das schließt definitiv unsere Kindererziehung mit ein. Das war meine letzte Predigt von letztem Wochenende der Kindererziehung. Ich habe viel Stoff zu diesen Eltern gegeben, aber der Schlüsselpunkt ist der Buße. Als Pastor habe ich über die Jahre viele Leute seelsorgerlich beraten. Und ich habe erfahren, dass wahre biblische Buße das Schlüsselelement für echtes Wachstum und Veränderung ist. Ich erinnere mich an zwei Männer, die unabhängig voneinander zu mir kamen. Und beide waren niedergedrückt von Kummer und fragten nach geistlicher Hilfe. Sie hatten viel gemeinsam. Eine befleckte Vergangenheit, gewohnheitsmäßige Unehrlichkeit, Ehefrauen, die sie nicht länger respektierten, noch ihnen vertrauten, und unschuldige Kinder, die mittendrin im Chaos litten. Beide Männer waren aufrichtig. Beide bereuten wirklich ihre Sünde. Beide hassten es, mit anzusehen, wie ihre Sünde ihre Familie leiden ließ. Und beide bettelten und flehten ihre Frau an, sie nicht zu verlassen. Beide liebten ihre Kinder, obwohl sie sie nicht gut erzogen hatten. Und beide suchten der Hilfe des Pastors. Beide schienen willig zu tun, was immer nötig war, um ihren sündigen Lebensstil zu ändern. Beide vergossen Unmengen von Tränen in mein Büro. Doch die schlussendliche Untersuchung ergab, ihre Tränen entsprangen völlig verschiedene Quellen. Der Apostel Paulus begegnete ebenfalls dieses Phänomen in seinem Dienst. Er schrieb seinen zweiten Brief an die Korinther, unter anderem, um uns zu helfen, den Unterschied zwischen diesen beiden Männern zu verstehen. Und Paulus hatte eine komplizierte Beziehung zu den Korinthern. Sie waren tatsächlich gläubig, diese Männer, diese Menschen, jedoch unreif, sündigten auf vielerlei Weise und wurden von falschen Lehren irregeführt. Daher war sein erster Brief sehr konfrontativ. In diesem Brief zeigt er ihnen einige Sünden auf, die sie begangen hatten, Sünden, die Buße erforderten. Doch nachdem er seinen Brief absandte, war Paulus etwas besorgt. Wie würden sie reagieren, wenn sie ihn lasen? Würden sie Scham und Trauer über ihre Sünde empfinden, jedoch nichts dagegen unternehmen? Oder würden sie Scham und Trauer über ihre Sünde empfinden und zu echter Buße bewegt werden? Konfrontationen haben das Potenzial, entweder Zorn oder Betrübnis zu bewirken. Natürlich hoffen wir niemals auf ein zornige Reaktion. Doch selbst die bewirkte Betrübnis kann gemäß Paulus entweder von der Welt oder von Gott sein. Und Paulus schreibt, dass es eine weltliche Betrübnis gibt. So etwas gibt es, die den Tod bewirkt. Und dass es auch eine gottgewollte Betrübnis gibt, die Buße bewirkt, die wiederum zum Leben führt. Die Frage an uns ist, wissen wir, welche Art der Betrübnis wir erleben, wenn wir unsere eigenen Sünde ins Auge sehen? Gottesfürchtige Betrübnis wird zu bleibenden Veränderungen führen, während weltliche Betrübnis das niemals kann. Ich sage das noch einmal, weil das wirklich wichtig ist. Gottesfürchtige Betrübnis wird zu bleibenden Veränderungen führen, während weltliche Betrübnis das niemals kann. Lass uns unseren Text für heute Morgen zusammenlesen und dabei Aufmerksamkeit auf die zwei Arten der Betrübnis richten, die Paulus beschreibt. Das findet man in 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 8 bis 11. Ich lese das vor. Denn wenn ich euch auch durch den Briefen betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass auch oder euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zu Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Jetzt Vers 10. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Und so weit gehen wir. Betrübnis bedeutet in anderen Worten sich schlecht fühlen, traurig sein, etwas bedauern und bekümmert sein, bis hin zu Tränen. Doch Paulus sagt, dass es zwei Arten der Betrübnis gibt. Sie besitzen verschiedene Merkmale und erzeugen gegensätzliche Ergebnisse. Doch wir verwechseln sie leicht, weil sie das offensichtliche Element teilen, die Betrübnis selbst. Nun, selten stellen wir die Tränen einer Person in Frage, ihre tiefe Reue oder ihr leidenschaftliches Bitten um Vergebung. Doch Paulus weiß es besser. Und so zeigt Paulus den Korinthern und uns auch mittels eines Vergleichs, dass nicht alle Betrübnis gleich geschaffen ist. Und bevor wir uns mit diesen beiden Betrübnissen einsehen, will ich, dass ihr mit mir einen Moment an David denkt. Nicht als König, nicht als ein Vorfahr des Messias, sondern als Vater. Welche Art Vater war David? Meine Freunde, der große König David mühte sich sehr in seiner Erziehung. Sein ältester Sohn war ein Vergewaltiger. Sein zweiter Sohn scheint früh gestorben zu sein, denn wir hören nichts von ihm. Sein dritter Sohn war ein Mörder und versuchte Davids Thron zu stehlen. Und sein vierter Sohn versucht einen Putsch und probiert den Thron zu ergreifen, als David auf dem Sterbebett lag. Und warum sehen wir solch katastrophalen Resultaten von Davids Kindererziehung? Er war gottesfürchtig. Er war ein Mann nach Gottes Herz. In 1. Könige, Kapitel 1, erhaschen wir meiner Ansicht nach einen Blick auf Davids Stil der Kindererziehung in seinen jüngeren Jahren als Vater. Es ist die Rede von seinem vierten Sohn Adonia, wo wir lesen, in 1. Könige 1, Kapitel 1, Vers 6, steht da, aber sein Vater hat ihn nie betrübt seit seines Lebens, sodass er gesagt hätte, warum tust du so etwas? Ihr Lieben, David vernachlässigte es, diesen Jungen zurückzuweisen. Und scheinbar war das seine gewöhnliche Weise der Kindererziehung, denn drei der ältesten vier Söhne waren völlige Katastrophen. Und sie verursachten große Betrübnis in Davids Herz. Doch die Frage ist, was für eine Betrübnis war das? Welche Art Betrübnis war es? Tat David wirklich Buße darüber, ein solch armseliger Vater gewesen zu sein? Und bevor wir es herausfinden, lass uns diese beiden Arten der Betrübnis anschauen. Die erste der beiden Arten nennt Paulus, wir gehen zurück jetzt auf 2. Korinther Kapitel 7. Die erste der beiden Arten nennt Paulus die Betrübnis der Welt. Welche Betrübnis ist eine legitime Betrübnis? Da sind echte Tränen dabei. Das echtes Bedauern, das echte Traurigkeit und Zerbrochenheit. Jedoch der Punkt ist nicht, ob die Betrübnis einer Person echt ist. Die große Frage ist, worüber ist sie betrübt? Die Ausrichtung der weltlichen Betrübnis im Kern ist das eigene Ich. Es ist Selbstmitleid. Die Person ist vorrangig betrübt, weil sie nicht bekommen hat, was sie wollte oder erwartet. Vielleicht dachte er, die Ehe würde ihm Freude bringen und Gefallen bereiten, doch anstatt dessen gibt sie ihm Verletzungen und Enttäuschung. Oder vielleicht ist er betrübt, weil er verliert, was er wertschätzt. Vielleicht seine Ehepartner, seine Kinder, sein Geld, sein Haus, sein Ruf. Manchmal sogar den Zugang zu seiner geheimen Sünde. Oder ein drittes Szenario ist, dass er betrübt ist, weil er dabei ertappt wurde, etwas Falsches zu tun und er muss unter den unangenehmen Folgen seiner Taten leiden. Vielleicht eine kaputte Ehe, ein beschädigter Ruf, finanzieller Verlust, einen Haft oder einfach die anklagenden Schuld. In ihrem Kern ist weltlich Betrübnis selbstzentriert und meist kurzlebig. Schon bald versiegt sie und die Menschen fangen an, wieder wie zuvor zu leben. Anstatt ihren Denkweise und Taten zu ändern, versuchen sie nur umso eifriger, das nächste Mal nicht erwischt zu werden. Ein anderes Merkmal der weltlichen Betrübnis ist, dass sie Konsequenzen meidet und ihnen widersteht. Sie sucht Ausreden. Sie bringt ständig die Fehler der anderen in diese Sache vor, selbst wenn sie ein Lippenbekenntnis zur eigenen Verantwortlichkeit ablegt. Sie beschwert sich über den Disziplinarprozess. Und sie fordert den sofortigen Rückgewinn des Vertrauens in einer Beziehung oder der vorherigen Position der Autorität oder des Dienstes, als ob nichts geschehen ist oder sei. Welche Betrübnis, wenn gleich echt, ist auf das Ich fokussiert. Und Paulus fährt fort, uns zu sagen, dass diese Art der Betrübnis zum Tod führt. Sie ist tödlich, weil sie demselben selbstsüchtigen Herzen entspringt, das zu Beginn die Sünde haben wollte. Ihr Lieben, es ist wirklich entscheidend, dass ihr das versteht. Das sündige Herz sagt dem Wesen nach, ich will, was ich will, wenn immer ich es will. Es ist mir egal, dass es Gott beleidigt und es ist mir egal, dass es mich und alle anderen schädigt. Ihr Lieben, diese Art von Herz lässt die Sünde nicht wirklich gehen, obwohl es viele Tränen vergießen mag. All die Tränen und all der Schmerz drehen sich um den Verlust, den das eigene Ich erleidet. In das selbstzentrierte Herz ist immer noch dasselbe, ob es sich in geliebten Sünde ergeht, ob es mit Tränen welche Betrübnis ausdrückt, wenn die Dinge schief laufen. Doch, Paulus sagt es, dass es noch eine andere Art der Betrübnis gibt. Und er nennt sie Gott gewollte Betrübnis. Sie sieht ebenfalls nach Traurigkeit aus, jedoch passiert etwas sehr Unterschiedliches im Herzen. Welch Betrübnis trauert darüber, geschätzte Dinge zu verlieren. Doch die Ausrichtung der Gott gewollte Betrübnis ist Gott selbst. Gott gewollte Betrübnis trauert, weil wir Gott enttäuscht haben. Gott gewollte Betrübnis bricht das Herz über den Bruch in der Beziehung mit Gott. Die Tränen fließen nicht nur aufgrund unserer Verluste, sondern weil die Augen des Herrn gezwungen wurden, auf unsere Beschmutzigung zu sehen. Und wir erfahren Gott gewollte Betrübnis, wenn Gott unsere Seele so ergreift, dass wir in Bezug auf unsere Sünden aufwachen und mit einem Gotteswunder zurückbleiben. Eine Wunde, die unser Verlangen nach Sünden zerbricht und uns mit verzweifeltem Verlangen nach Gott zurücklässt. Und diese Tränen fließen aus Traurigkeit darüber, dass wir Gottes liebesvolles und heiliges Gesetz gebrochen hatten. Der Herzschmerz, der Kummer, die Trauer und das Weinen der gottgewollten Betrübnis kommen daher, dass wir den heiligen Gott beleidigt haben, der uns mehr bedeutet als alles andere in dieses Universum. Trauern wir ebenso über den Schmerz, den unsere Sünden vor unser Leben verursacht? Natürlich ja. Trauern wir selbst über die Konsequenzen, die unsere Sünden in unser Leben bringt? Auf jeden Fall. Doch im Kern ist Gott gewollte Betrübnis gottzentriert. König David erfuhr diese Art der Betrübnis nach seiner Sünde mit Bathsäba. Vielleicht könnt ihr gut daran erinnern. Schlagt mit mir Psalm 51 bitte auf und betrachtet mit mir die inspirierte Überschrift dieses Psalms. Psalm 51, Vers 1 und 2. Steht da dem Vorsänger ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathsäba eingegangen war. Geh mal jetzt mit mir zu Vers 6. 51, Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Können da stoppen. Wie könnte David sagen, dass er allein gegen Gott gesündigt hatte? Hatte er sich nicht an Bathsheba versündigt? Hatte er sich nicht an Uriah, ihren Ehemann, versündigt? Hat er sich nicht an seine ganze eigene Familie versündigt? Hat er sich nicht an ganzem Volk, als er regierte, versündigt? Und hat er sich nicht an seinen eigenen Körper versündigt? Ja, ja und ja. Doch der Grund, warum König David unter der Inspiration des Heiligen Geistes sein Gebet auf diese Weise formuliert, ist, dass das große Übel der Sünde darin besteht, dass es immer zuerst und vor allem gegen Gott ist. In deiner Buße solltest du diese Qual wieder erkennen darüber, dass du Gott erzürnt hast. Vielleicht nicht so formvollendet, wie David es ausdrückte, aber sie sollte dennoch da sein. Gottgewollte Betrübnis ist Gott zentriert. Darüber hinaus ist sie gründlich. Sie dauert an. Gottgewollte Betrübnis übersteigt flüchtige Emotionen. Sie umfasst auch den Willen. Sie ordnet sich demütig dem Disziplinärprozess unter. Sie bewirkt Taten hin zur Wiederherstellung von zerbrochenen Beziehungen und sie erkennt auf demütige Weise an, dass es nötig ist, Vertrauen über die Zeit wieder aufzubauen. Das treibende Motiv der gottgewollte Betrübnis ist Liebe zu Gott und zu anderen, mehr als vor sich selbst. Zu großen Freude des Apostel Paulus erwies sich das Betrübnis der Korinther als eine gottgewollte Betrübnis. Und diese gottgewollte Betrübnis führte zu echter Buße. Nun ist es wichtig, bevor wir fortfahren, Buße zu definieren. Es gibt zwei hebräische Worte und zwei griechische Worte, die alle mit Buße tun übersetzt werden. Und alle diese vier Worte bedeuten im Grunde genommen umkehren oder verändern. Und das gebräuchlichste dieser vier Worte bedeutet sein Denken ändern. Sein Denken ändern. Aber die Bibel sagt uns auch, dass wahre Buße zwangsläufig eine Änderung der Taten bewirkt, nicht nur dem Denken. Wir sehen das in Lukas 3, 8 bis 14. Apostelgeschichte 3, Vers 19. Apostelgeschichte 26, Vers 20. Ich lese das jetzt vor. Sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Und die wahrscheinliche beste Definition von Buße, die ich je gehört habe, ist deshalb, ihr dürftet es aufschreiben, es ist wirklich gut. Buße ist eine Änderung des Denkens, die eine Änderung des Herzens bewirkt, die zu Änderung der Taten führt. Noch einmal. Buße ist eine Änderung des Denkens, die eine Änderung des Herzens bewirkt, die zu Änderung der Taten führt. Es geht also vom Kopf ins Herz und dann in die Hände und Füße. Nur der Kopf, die intellektuelle Zustimmung, dass du gesündigt hast, ist nicht genug. Das macht fast jeder. Naja, seine Sünde. Sogar das Herz, ein ernsthaftes emotionales Bedauern, dass du gesündigt hast, ist nicht genug. Deshalb gibt es oft viele Tränen dabei. wenn jemand erwischt wurde. War Buße beinhaltet diese beiden, aber sie hört dort nicht auf. Sie wird sich in grundlegenden, veränderten Taten zeigen. Und das ist wahr biblische Buße. Now, lass uns zurück auf Vers 10 schauen, um zu sehen, wohin wahre Buße führt. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Gott gewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum, was steht da? Heil, die man nicht bereuen muss, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Gott gewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss, sagte Paulus. Und mit anderen Worten, Gott gewollte Betrübnis bringt ewiges Leben hervor. Und jemand, der voll Gott gewollte Betrübnis ist, hat ein Herz, das nun mehr auf, als alles andere sucht, Gott zu gefallen. Und das ist wahre Buße. Und das Herz wurde verändert. Lass uns noch einmal unsere zwei Seelsorgefälle ansehen. Beide Männer sahen nach außen hin betrübt aus, ohne Frage. Und als ich dort in meinem Büro saß und zum ersten Mal ihre Geschichten hörte, was stundenlang war, könnte ich ehrlicherweise nicht sagen, welche Art von Betrübnis ihre Tränen hervorbrachte. Aber die Zeit zeigte, dass zwei sehr unterschiedliche Dinge im Inneren dieser zwei Männer vor sich gingen. Und dieser Unterschied, so sagt Paulus hier in unserem Text, ist der Unterschied zwischen Leben und Tod, Himmel und Hölle. Und der Unterschied dieser zwei Betrübnis beruht, dass die Ewigkeit. Und Leute, hier wird 2. Korinther 7, 8 bis 11 noch praktischer. Denn nun beschreibt der Apostel Paulus detailliert, wie wir den Unterschied erkennen können. Und wie können wir wissen, dass wir wahre Buße getan haben? Das ist eine sehr gute Frage. Woran können wir das erkennen? Und welche Art von Frucht werden wir sehen? Ihr Lieben, wahres Christentum wird immer durch seine Frucht erwiesen. Und dies trifft besonders auf Buße zu, weil es keine Buße ohne entsprechende Frucht gibt. Johannes der Täufer, er wusste das ganz genau. Und deshalb sagte er in Matthäus 3, Vers 8, als die Pharisäer und die Schriftgelehrten zu ihm gekommen sind, er hat gesagt, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Das findet man in Matthäus 3, Vers 8. Und in diesem zweiten Brief an den Korinther finden wir sieben Früchte wahrer Buße, von Heiligen Geist inspiriert und von Paulus niedergeschrieben. Lass uns Vers 11 noch einmal anschauen. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid, dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Beachte Folgendes. Gottgewollte Betrübnis bewirkt sieben Früchte den Korinthern. Und geht nicht davon aus, dass wenn du zwei, drei, vielleicht vier oder fünf davon in deinem Leben siehst, alles bei dir in Ordnung ist. Wenn einige dieser Kennzeichen klar fehlen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du Buße über deine unzureichende Buße tun musst. Erstens. Beachtet, dass die gottgewollte Betrübnis der Korinther Ernsthaftigkeit hervorbrachte. Schau mal Vers 11 noch einmal an. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt? Wir können dort stoppen oder da stoppen. Wir sehen ein Beispiel solcher ernsthafter Buße im Gebet des Königs David im Psalm 139, Vers 23. Steht da: Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Und David war ernsthaft, Buße über seine Sünden zu tun. Und so ernsthaft in der Tat, dass er bereit war, Gott darum zu bitten, ihm alle Sünden in sein Leben zu offenbaren, die er übersehen haben könnte. Aus seiner Familie um ihn herum auseinanderfiel, hat er sicherlich zu Gott gerufen: Was habe ich getan? Wie habe ich in meiner Erziehung gesündigt? Das erfordert Mut. Das zeigt Ernsthaftigkeit. Sicher. Aber wenn es welche Betrübnis ist, wird es nur kurzweilig sein. Aber Gott gewollte Betrübnis ist nicht kurzfristig. Sie ist langfristig. Sie ist ernsthaft. Gott gewollte Betrübnis wird tätig und kämpft eifrig gegen das Fleisch, gegen die Welt, gegen den Teufel über Wochen, Monate, sogar Jahre. Freunde, wenn wir euch Ernsthaftigkeit in unserer Buße fehlt, wenn ihr zufrieden seid, Sünde in irgendeinem Bereich eures Lebens zu dulden, wird es Wachstum behindern und Fruchtbarkeit ausschließen. In einer Gemeinde, in einer Familie, in einer Ehe, überall, egal wo. Wenn du Sünde im Bereich der Erziehung geduldet hast, willst du nicht nur du den Preis zahlen, sondern deine Kinder und dein Partner ebenso. Hast du viele Jahre damit verbracht zu sündigen? Dann nimm nicht an, dass ein paar halbherzige Augenblicke für die Art von Ernsthaftigkeit und Buße ausreichen, die deine Sünden erfordern und die dein Retter verdient. Geh auf deine Knie im Gebet und sei ernsthaft und gründlich in deiner Buße. Zweitens, die aufrichtige Buße zeigt sich im Übernehmen der Verantwortung und in einem Verlangen nach Wiederherstellung. Schau mal auf Vers 11. Steht da, dazu Verantwortung. Aber was bedeutet das? Das ist nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Ich habe diese Stelle oft gelesen und wirklich nicht verstanden. Paulus benutzte das griechische Wort Apologia, von welchem wir unser deutsches Wort Apologetik haben. Und es bedeutet wortlich eine Verteidigungsrede. Aber Paulus empfiehlt hier nicht, dass wir uns selbst verteidigen sollen. Das wäre das Gegenteil von demütiger Buße. Der Ausdruck, wie er an dieser Stelle benutzt wird, spricht von einer Ernsthaftigkeit, sich von der Schuld durch Sünde reinigen zu wollen. Die Korinther hatten das starke Verlangen, sozusagen ihren Namen wieder reinzuwaschen, die Schande ihrer Sünden wegzunehmen, sich ihre Schuld zu entledigen und sich als vertrauenswürdig zu erweisen. Sie stellten sicher, dass jeder, der von ihren Sünden wusste, nun auch von ihren Buße in Kenntnis gesetzt wurde. Deshalb übersetzt die englische Übersetzung ESV oder ESV, was eine gute Übersetzung ist, diesen Ausdruck als: Welcher Eifer, euch selbst zu reinigen. Und die Macht der Sünde über dir ist gebrochen. Sie bestimmt dich nicht länger. Du scheust keine Mühen, um sicherzustellen, dass das andere Wissen, dein Lebensstil ist nun nicht mehr dasselbe und du lebst nun zur Ehre des Herrn. Du willst deinen Ruf wiederherstellen als eine Person, die Gott mit ihrem Leben die Ehre gibt. Liebe Eltern, Das kann bedeuten, dass ihr mit euren älteren Kindern sprechen müsst, die euren früheren sündigen Wandel miterlebt haben. Du musst ihnen in aller Demut bekennen, dass Gott dich von deiner Sünde überführt hat, dass du Buße getan hast und nun daran arbeiten wirst, die alten sündigen Verhaltensmuster mit neuen gottesfürchtigen Handlungen zu ersetzen. Dein Leben ist nun erlöst von der Macht der Sünde. Und du freust dich darüber, dass sie nicht mehr länger der bestimmende Faktor ist. Noch einmal, Vers 11. Da finden wir die nächste Frucht wahrer Buße. Paulus schreibt Entrüstung. Ein gottgewollter Betrübnis bewirkt eine Entrüstung oder einen Hass. Entweder gegen das Vergehen selbst oder gegen sich selbst, dass man sich ein solches Vergehens schuldig gemacht hat. Dieser Ausdruck beschreibt einen Zorn, der aber auch in Kummer hineinführt. Die Korinther waren schockiert über ihre Sünden. Sie waren wütend darüber, dass sie solche Schmach und Schande über den Namen Jesus gebracht hatten. Sie hassten die Sünde, die sie einst tolerierten, ja sogar stolz darauf waren. Wahre Buße bewirkt ein tiefes Empfinden des Abneigung und veranlasst uns zu sagen, ich hasse diese Sünde. Ich will keine Minute länger mit ihren stinkenden Anwesenheiten in meinem Leben existieren. Ich bringe sie zum Gott, den ich von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Verstand und Macht liebe. Ich will nun alle meine Kräfte darin setzen, die entsprechenden Tugenden zu erlernen. Und wenn ein Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester dich durch das Wort Gottes einer klaren Sünde überführst, wie reagierst du? Ist es Empörung und Entrüstung gegen der Person, die dich konfrontiert? Oder ist es eine Empörung und Entrüstung gegen dich selbst, dass du Christus, der er nicht ähnlich bist, dass Geschwister dich ermahnen müssen? Freund, hör mir gut zu. Wenn wir wegen einer klaren Sünde Belehrung, Überführung, Zurechtweisung in Erziehung in der Gerechtigkeit nicht annehmen können, so sind wir in unseren tiefsten Herzen unbußfertig. Nun lass uns noch einmal auf unser Vers schauen. Paul schreibt weiter, Furcht. Furcht ist ein sehr bedeutsames Merkmal wahrer Buße. Aber Furcht, wovor? Furcht vor der Hölle? Furcht davor, dass andere die Wahrheit über meine Sünde herausfinden? Oder ist es Gottes Furcht? Alle von uns sollten in dieser Furcht leben. Das Buch der Sprüche beginnt mit diesem Gedanken, Sprüche 1, Vers 7. Diese Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Siehst du in deinem Herzen nur die Angst davor, was andere über deine Sünden herausfinden? Oder siehst du die Furcht des Herrn vor Gott, der einzige Person, die letztlich zählt und völlige Erkenntnis deiner Sünden hat? Aber ich denke, dieses Gottesfurcht erstreckt sich noch über weit mehr Bereiche, als was wir denken. Gottesfurcht zeigt sich auch darin, dass ich fürchte, dass jemand, der gehört hat, dass ich ein Christ bin, an meinem schlechten Zeugnis Anstoß nehmen könnte. Lebst du auch in diesem Furcht? Paulus tat es. Hör seine ernsthaften Worte an die Korinther. 1. Korinther 9, Vers 27, sondern ich bezwinge meinen Leib und ich beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Siehst du seine aufrichtige Furcht davor, sein Zeugnis oder seinen Dienst zu zerstören? Paulus war nicht Ein Mann, der es in Passivität zuließ, dass ihn sein sündiges Fleisch kontrollieren konnte. Er bekämpfte es. Er bezwang seinen Leib. Und das kann auch so übersetzt werden beim alten Luther: Ich betäube meinen Leib. Schlachter 1951, Übersetzung: Ich zerschlage meinen Leib. Oder Neue Genfer: Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Paulus war fest entschlossen, seinen Fleisch nicht zu gestatten, sein Zeugnis für seinen Herrn zu ruinieren, den er liebte. Siehst du diese Art der Gottesfurcht in dir selbst? Lass uns aber nochmal das nächste Merkmal wahrer Buße betrachten. Vers 11, Verlangen. Die fünfte Frucht der wahren Buße ist, dass die biblische Prioritäten setzt. Jesus bemerkte bereits, dass die Kinder der Welt begierig nach irdischen Dingen trachten. Aber die Kinder Gottes trachten zuerst, was? Das ist Verlangen nach seinem Königreich und seiner Gerechtigkeit. Matthäus 6, Vers 33. Ihr kennt diese Stelle sehr gut, bin ich mir sicher. Dein Verlangen und deine Wünsche sollen sich verändern im Vergleich zu dem, wonach du Verlangen hattest, bevor du Buße getan hast. Ein Verlangen nach dem, was Gott für dich will. Und deshalb stelle dir selbst drei Fragen. Erstens, was ist dein überwiegendes Verlangen deines Herzens? Das ist eine gute Frage. Ist es Gott, seine Reich und seine Gerechtigkeit? Oder haben deine Kinder einen höheren Stellenwert in deinen Herzen als Gott? Zweitens, wie leidenschaftlich verlangst du danach? Investierst du mehr Kraft und Bemühungen darin, Gott zu suchen, als alle anderen Dinge? Oder haben deine geistlichen Interessen niedrige Priorität als Arbeit, Schule, Hobbys? Drittens, welchen Platz nimmt das Reich des Christus und seine Gerechtigkeit in deinen Alltag ein? Wenn jemand dir den ganzen Tag auf Schritt und Tritt folgen würde, könnte er sehen, dass du mehr begeistert bist von Gott in der Bibel als von irgendetwas anderem? Könnte er das sehen? Die fünfte Frucht der Buße leitet uns sogleich zur nächsten über: Eifer. Dieses griechische Wort beinhaltet die Idee von glühend oder kochend zu sein. Und wir sehen diesen Eifer in den jungen Gläubigen in der Apostelgeschichte. Wir sehen es an der Länge der Predigten, die sie hielten und denen sie zuhörten. Den Tagen und Nächten, die sie im Fasten und Gebet verbrachten. Dem Ausmaß ihrer Wohltätigkeit, dem Mut, mit dem sie der Verfolgung entgegentraten, der Inbrunst, mit der sie anderen Zeugnis gaben, dem Ausmaß ihrer Reisen bei der Verbreitung des Evangeliums und der Schlichtigkeit ihres täglichen Lebens. Heute Eifer wird als fanatisch angesehen. Aber Gott betrachtet es als ein Zeichen echter Buße. Eifer ist nicht nur für den ultra-christlichen missionarischen Typ. Eifer sollte die Norm für alle wahren Gläubigen sein und ein notwendiger Beweis für wahre Buße. Leute, wenn ihr nicht über Gott und sein Königreich, über alles andere begeistert seid, dann ist etwas furchtbar verkehrt. Nun schaut mit mir einmal auf die letzte Frucht der Umkehr, die Paulus inspiriert von Heiligen Geist für uns aufgelistet hat. Steht da in Vers 11, Bestrafung oder Vergeltung. Paulus spricht hier von dem so wichtigen Teil der Buße, der statt Bestrafung auch als Wiedergutmachung bezeichnen wird. Wirkliche, reumütige Menschen haben eine unerschütterliche moralische Überzeugung, dass all das Unrecht, durch das sie schuldig geworden sind, wenn überhaupt möglich, richtig gestellt werden muss. Sie akzeptierten die Konsequenzen ihrer Sünden. Eine wirklich bußfertige Sünde tut, was er kann, um wenigstens einen Teil des Schadens, der er angerichtet hat, zu korrigieren, das heißt wieder gut zu machen. Wo immer es möglich ist, etwas Falsches wieder in Ordnung zu bringen, werden die wirklich Bußfertigen dies tun. Wenn jemand denkt, dass er Buße getan hat und keine Wiedergutmachung vornimmt, wenn es möglich ist, täuscht er sich selbst. Als ich frisch zum Glauben gekommen bin, habe ich viele Dinge gestohlen in mein Leben. Ich so traurig, das zu sagen vor euch. Und eines Tages hat der Herr mir überführt, von was ich gemacht habe. Ich habe alles hineingeschmissen in eine Kiste. Ich bin zu der Polizei gefahren. Ich habe gedacht, meine Güte, heute Abend sitze ich bestimmt im Knast. Ich habe gesagt, Herr, ich liebe dich mehr als alles andere. Ich bin hineingegangen mit diesen Kiste voll mit gestohlenen Sachen, Stereoanlagen, alles Mögliche. Ich habe gesagt, das wurde gestohlen. Sie haben alles nachgepufft. Nein, wir finden es nicht, wir sehen es nicht. Das ist nicht unser Anliegen oder unser Anliegen. Das bleibt dir. Ich habe gesagt, ich will das, diesen Zeug nicht mehr haben. Sie haben auch gesagt, wir auch nicht. So haben sie diese Kiste hin und her geschoben. Naja, ich habe es versucht, alles wieder gut zu machen. Es war nicht einfach, aber ich war bereit dazu. Seht euch einmal den letzten Satz an. Paulus sagt es in Vers 11, 2. Korinther 7, Vers 11. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Und das klingt, als ob Paulus sagt, dass die Korinther sich als unschuldig an der Sünde erwiesen haben. Aber das kann nicht sein. Er bewiesen sie, dass ihr Kummer zu wahrer Buße und Leben geführt hatte. Und jetzt, nachdem wir Qualitäten der göttlichen Trauer betrachtet haben, denkt einmal mit mir an König David zurück. Gibt es Beweis oder Beweise dafür, dass er von seiner nachlässigen Elternschaft Buße getan hat? Denk mal darüber nach, kurz. Ich glaube, ja, er tat es. David ändert sich als Elternteil. Und wir hören von diesen Veränderungen nicht von ihm selbst, sondern von seinem Sohn Salomo, der um einiges jünger war als die älteren Söhne, die wir bereits vorher betrachtet haben. Hör mal gut zu, was Salomo geschrieben hat. Sprüche 4, 3 bis 5. Denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind unter den Augen meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis. Vergiss sie nicht, entweiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Leute, das ist jetzt eine andere Art von Vater. Salomo erinnert sich an David als seinen Vater, der ihn von früher Kindheit an zärtlich lehrte. Er ist ein Vater, der vor Sünde warnte, statt sie zu ignorieren, wie früher. David weinte nicht nur über seine älteren Kinder. Er bereute seine Versagen, sie zu unterrichten und auszubilden. Und er wurde ein besserer Vater für Salomo. Preis dem Herrn. Brüder und Schwestern, es gibt Hoffnung für uns als Eltern. Und die biblische Umkehr ist der Schlüssel zu diesen echten Veränderungen. Gehen wir zurück. Von den zwei Männern, die ich für euch beschrieb, geht nur einer heute mit Christus. Er ist seiner Frau und seiner Familie ergeben, hat sich dazu verpflichtet, an sich selbst zu arbeiten, das ist wichtig, an sich selbst, und ist wirklich in seinem Herzen, seinen Gedanken und seinen Taten verändert. Die Tränen des anderen Mannes waren von selbstsüchtigen Kummer motiviert, als die Folgen seiner Sünden auf ihn zukamen. Verwandelte sich seinen selbstsüchtigen Kummer zurück in seinen alten, gewohnheitsmäßigen, sündensüchtigen Zorn und er ging den Weg der Zerstörung weiter. Seine Tränen könnten keine wirkliche Veränderung bestätigen, weil er all die Dinge der Welt mehr als die Dinge Gottes wünschte. Der größte Unterschied zwischen den beiden Männern und der größte Unterschied zwischen göttlicher Buße und weltlicher Umkehr ist die Herzenshaltung gegenüber Gott. Die Tränen eines Mannes führten zu echter Buße, weil seine Trauer auf Gott ausgerichtet war. Er war bereit, hart an seinen eigenen Sünden zu arbeiten, anstatt sich auf die seiner Frau zu konzentrieren. Er war willig, an den Stange zu bleiben und entschlossen, vor dem Herrn gottesfürchtig zu wandeln. Freund, weltliche Reue spürt den Stachel der Sünder und ihre Folgen, aber haftet nach Härte an seiner Liebe für Sünder und für das eigene Ich. Die göttliche Buße ist ergriffen von der Sündhaftigkeit der eigenen Sünde und von dem Wunsch, zu Gott wiederhergestellt zu werden. Liebe Freund, betrüge deine Seele nicht, indem du der billigen Ersatz für biblische Umkehr erlaubst. Solange dein Kummer und deine Buße wie deine Sünden sind, das heißt fokussiert auf dich selbst, wirst du niemals wirklich aus dem Griff der Sünde in deinem Leben ausbrechen. Bis Gott dein Hauptanliegen ist, bis es dein Herz bricht und dich krank macht, gegen ihn zu sündigen, wirst du niemals die Kurve kriegen. Nun, warum scheinen so viele Menschen nie zu wachsen oder sich zu verändern? Warum kämpfen so viele, die behaupten, Jesus Christus zu kennen und zu lieben, jahrelang mit lebensbestimmenden Sünden? Warum machen Eltern immer wieder dieselben Fehler, ich meine Sündige, nicht schlage, als Erklärung vor, dass ihre Reue nie echte biblische Buße war? Wahre biblische Umkehr ist das fehlende Bindeglied, glaube ich, in vielen, vielen Lebenswegen. Brüder und Schwestern, wir müssen uns dazu aufrufen, nicht in der Vergangenheit zu verweilen, sondern uns mit der Vergangenheit in der biblischen Umkehr zu befassen und damit die Vergangenheit vergeben und begraben werden kann. Dann können wir, wie Paulus sagt in Philipper 3, Vers 13 bis 14, er schreibt das: Bruder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich: Ich vergesse, was da hinten ist, und ich strecke mich nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Du kannst andere Leute in deinem Leben nicht ändern. Ich habe es mehrmals versucht. Aber durch Gottes Gnade kannst du dein eigenes Leben verändern. Und Umkehr ist ein Schlüsselfaktor dafür. Geliebte, es ist absolut wichtig, dass wir richtig Buße tun, was genauso Teil der Erlösung und Heiligung ist wie der Glaube. Spurgeon, ich ende mit diesem Zitat, der Fürst unter den Predigern, sagte einmal: Wenn ein Mann nicht anders lebt als vor seiner Buße, dann muss seine Buße bereut werden und seine Bekehrung ist eine Fiktion. Das glaube ich. Lass uns zusammen beten. Oh, lieber Herr, ich bin so dankbar, dass du mich wirklich die Augen geöffnet hast. Keiner von uns ist perfekt. Nicht als Väter, nicht als Mutter, nicht als Elternteil. Herr, du gibst ständig Gnade für uns. Ich bin so dankbar dafür. Aber Herr, wenn es jemand hier, der wirklich vielleicht herumspielt mit Sünden in seinem eigenen Leben, Herr, wenn wirklich jemand nicht vielleicht gläubig ist in diese Gebäude, vielleicht haben sie nie echte Buße getan. Herr, ich bitte dich, dass du würdest ihnen wirklich das Leben schenken, das ewige Leben. Nur du kannst es machen, Herr. Nur du kannst ein neues Herz geben. Nur du kannst die Augen öffnen, die stumme, taube Ohren Hören schenkt. Herr, du bist unser großer Gott und du kannst alles machen. Herr, hilf du uns bitte, dass wir wirklich heranwachsen können. Und Herr, wenn es wirklich eine von diesen Merkmalen fehlt in unser Leben, wo wir wirklich Buße darüber tun müssen, hilf uns, das wirklich anzuerkennen und noch einmal echtes Buße darüber tun. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Du bist unser großer Gott. In Jesus' Namen. Amen.